Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Österreich hat einen neuen Nationalrat gewählt und dabei ist zum ersten Mal die rechtspopulistische FPÖ ganz vorn in der Wählergunst gelandet. Was das für Kultur und Literatur im Land bedeutet, darüber spreche ich gleich mit der österreichischen Schriftstellerin Marlene Streerowitz. Und um den deutschen Politikbetrieb geht es neben vielem anderen auch im neuen Roman von Christoph Peters, Innerstädtischer Tod. Das ist der dritte Teil eines sehr gelungenen literarischen Experiments, bei dem der Autor sich von Wolfgang Köppens Trilogie des Scheiterns hat inspirieren lassen und dabei wirklich mittendrin in unserer deutschen Gegenwart gelandet ist. Österreich hat gestern gewählt und tatsächlich ist, wie es ja auch im Vorfeld die Prognosen vorausgesagt hatten, die rechtspopulistische FPÖ mit fast 30% stärkste Kraft geworden. Aber koalieren will angeblich keine der anderen Parteien mit ihr. Die österreichische Schriftstellerin Marlene Streerowitz ist nicht nur mit ihren Romanen und Theaterstücken eine wichtige Stimme. Sie meldet sich auch immer wieder zu politischen Diskussionen zu Wort und ich freue mich, jetzt mit ihr verbunden zu sein. Hallo, guten Morgen, Frau Streerowitz.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Was haben Sie sich gestern gedacht, als die ersten Hochrechnungen da waren? Waren Sie doch noch ein bisschen überrascht?
Nein, das sind ja eher Gefühle, die dann auftreten. Zu denken geht da ja nichts mehr. Betrüblich. Es war ja auch ein Wahlkampf, der anders ausgesehen hat. Also es hat ausgesehen, als würde es eine stärkere, fortschrittliche Richtung geben und das gibt es eben nicht, weil es ein starkes Stadtland, ein unangenehmes Stadtlandverhältnis gibt.
Sie haben ja im Vorfeld der Wahl geschrieben in einem Artikel, wir können wählen, nicht mehr Opfer der Politik zu sein und zu werden. Was bedeutet das denn nach dem Ergebnis von gestern?
Ja, das bedeutet ganz sicher, wieder aufzustehen und erneut das Argument zu führen und die Ursachen zu erheben. Wenn mein Kollege Menasse sagt, also diese Hasspartei, dann ist das natürlich einerseits richtig und andererseits gibt es aber viele Gründe, warum das so ist. Der Grund zum Beispiel ist die Pandemiepolitik der Regierung Kurz. Und man kann in manchen Bundesländern die Zahl der Nicht-Geimpften mit der Zahl der FPÖ-Wähler gleichsetzen. Das sind schon Dinge, die überlegt werden müssen und das Nicht-Koalieren ist einmal eins. Da werden wir sehen, ob die Demokratie wirklich so wichtig ist für alle Parteien. Und dann, glaube ich, geht es schon darum, sich anders zu verhalten und um zu versuchen herauszufinden, was die Ursachen für solche Bewegungen sind und auch sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja diese Pandemie nie aufgearbeitet worden und deswegen gibt es wie in einer unglücklichen Familie diese Auseinandersetzung. Immer hast du nie, wer sind wir? Und die ungeliebten Kinder stehen am Rand und schreien. Und das ist einfach keine gute Situation. Und es geht sicher darum, zum Beispiel diese Strafen teilweise zurückzuzahlen, die damals kassiert worden sind.
Es gab ja im Vorfeld der Wahl auch schon ganz schön Widerstand oder zumindest Protest von Seiten der Kulturszene. Die Burgtheater, vom Burgtheater zum Beispiel ein Produktionsteam mit Widerstand jetzt, Stopp der FPÖ oder ein Aufruf, ein Versprechen für die Republik. Also da ging es darum, dass man eben nicht mit der FPÖ koalieren soll. Also die FPÖ mobilisiert ja auch explizit gegen die Kultur und ihr schwebt da so eine Urbanisierung Österreichs vor. Was denken Sie, was Sie da eigentlich vorhaben?
Ja, Gleichschaltung und Message Control. Das hat übrigens ja Kurz auch schon gemacht. Das ist nicht neu. Das ist so, es ist zu einfach, alles Böse da hinüber zu schieben. Die Partei von Kurz, also das war ja nicht diese ÖVP, sondern es war eine andere ÖVP. Die hat Message Control wie Orban gemacht und haben den ORF übernommen. In der Zeit der Koalition Kurz mit der FPÖ haben die den Senderat vom ORF mit FPÖ-Menschen bestückt. Also das sind ja diese Machtspiele, die immer gleichzeitig stattfinden und die dann auch oft ein bisschen andere Geschichten erzählen, als die, die uns erzählt werden. Und da müssen dann alle Parteien jetzt einmal zurücktreten und sagen, was ist da, wo ist da die Korruption, und dagegen arbeiten. Und das bin ich nicht ganz sicher, ob sie das tun werden, weil halt so viel auf dem Spiel steht, also Postenverlust, Bedeutungsverlust. Und es wäre schon einmal Zeit, zurückzustehen und zu sagen, wir arbeiten jetzt zusammen für das Glück der Personen in diesem Land. Das wäre mal schön.
Das wäre allerdings schön. Ich fand auch interessant, ich erinnere mich noch genau, als vor 24 Jahren Jörg Haider mit ihm zum ersten Mal eine Rechtspartei überhaupt in eine europäische Regierung reingekommen ist. Da wollten noch einige österreichische Intellektuelle gleich auswandern. Es gab aber auch tatsächlich Sanktionen durch die EU. Und heute wirkt das ja fast schon normal, diese 30% für so eine rechtspopulistische Partei. Ist das nicht eigentlich das Erschreckende?
Ja, das Erschreckende ist, dass das Massen sind, die aus Emotionen in Bewegung geraten sind. Und das ist etwas, was bearbeitet werden muss. Und das ist weltweit so. Das betrifft die Mega-Leute von Trump genauso. Und es geht darum, dass die Mitbeteiligung nicht groß genug ist. Es geht nicht, dass die einen sich also so viel zusammenraffen, und uns die Unterhaltungsindustrie das auch als das, was es sein sollte, vorführt. Und wir alle bekommen nichts davon. Das merken Leute. Und das ist etwas, was sich auswirkt weltweit. Das sind sicher die Folgen der Globalisierung, der Deindustrialisierung, die wir da merken. Das ist ja zum Beispiel das, was Sie, glaube ich, in dem ehemaligen Ostdeutschland haben. Und das ist natürlich hier genauso. Und das wird aber in der ländlichen Umgebung stärker empfunden. Und dann haben wir natürlich die Krise des Manns, die uns auch noch diese rechten Parteien bescheren, indem alte Identitäten neu herausgeputzt auftreten und der Mann wieder der Mann sein soll. Das sind Entwicklungen, mit denen wir uns herumschlagen müssen, und das wird nicht allein damit gehen, dass wir Personen nicht an der Politik beteiligen. Da müssen wir uns schon mehr anstrengen und etwas Umfassenderes ausdenken.
Was könnte das denn sein?
Ich denke, dass es in Projekten, also dass an den Ebenen, an denen das Leben stattfindet, also in den lokalen Ebenen, den Landesebenen, dass da Zusammenarbeit geübt werden sollte. Also in Bürgertischen, in allen möglichen Mitbestimmungsforen alle einbinden. Das ist jetzt in dem Staat natürlich nicht möglich, und zwar natürlich deshalb, weil die FPÖ ja den Rechtsstaat abschaffen will. Da ist es ja auch orbanisch, und Kickl sagt, dass das Recht der Politik folgen muss und nicht die Politik dem Recht, das ist der gefährlichste Teil an dieser Partei, und das ist natürlich etwas, was nicht zugelassen werden will, weil die Veränderung im Rechtsstaat würde Realitäten herstellen, hinter die dann sehr schwer zurückzukehren ist zu etwas anderem oder zu dem, was wir mit Rechtsstaat meinen. Aber es ist doch sicher so, dass wir eine andere Zusammenarbeit brauchen, eine andere Mitbeteiligung an den Ressourcen, das heißt auch an dem, was verteilt wird, aber auch an dem, was mitbestimmt wird. Und da, glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, wie da eine andere Gemeinsamkeit entstehen kann.
Die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Vielen Dank, Frau Strerowitz, für dieses Gespräch. Viele Grüße nach Wien. Alles Gute.
Ja, alles Gute Ihnen.
Schon zum 16. Mal hat am Wochenende in Dresden das Festival Literatur jetzt stattgefunden. Mit dabei hochkarätige Autorinnen und Autoren von Mariana Lecki bis zu Daniel Schreiber. Wobei kaum jemand noch am klassischen Tisch mit Wasserglas sitzend seine Texte präsentiert. Es geht den Veranstaltern mehr darum, Literatur möglichst unterhaltsam zu präsentieren. Und das kommt bei den Besuchern ziemlich gut an, wie Nils Schniederjan gemerkt hat.
Das Zentralwerk in Dresden. Pieschen. Immer mehr Menschen trudeln im Kulturzentrum ein. Im kleineren der beiden Säle hängt ein selbstgebasteltes Schild an der Wand. Boah, ey, ich kann echt schlecht still sitzen. Es passt zur Stimmung des Festivals. Programmchef Helge Pfannenschmidt
Es ging los mit unserer Wahrnehmung, dass in Dresden die Gegenwartsliteratur so ein bisschen unterrepräsentiert ist und vor allem auch die Präsentationsform von Literatur, dass es da jenseits von Poetry Slam und Wasserglaslesung eigentlich nicht viel gibt.
Hier gibt es nun viel abseits davon. Zum Beispiel, als sich die ostdeutschen Frauen Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann ihrem Buchtitel folgend betrinken und den idealen Staat gründen. Sie zählen Klischees über die Ostfrau auf.
Ostfrauen lassen ihre Kinder abends oder bei Krankheit allein. Ostfrauen haben kein Verhältnis zum Leben, weil sie dauernd abtreiben. Ostfrauen riechen nach Action-Haarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare. Und an dieser Stelle wird es jetzt mal ganz kurz immersiv. Ich glaube, hier muss ich jetzt nicht so vorsichtig dosieren in diesem großen Raum.
Also aber schön nach vorne weg,
okay,
ja?
Alles klar. Dann ist es eher alle.
Ja, okay.
Der Saal fasst mehrere hundert Zuschauer und ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Stimmung bleibt bis spät in den Abend gut, als sich der Autor und Musiker Thorsten Nagelschmidt im Volkssport der Herbert-Grönemeyer-Parodie übt.
Ich habe gerade, fällt mir nur dazu ein, möchte ich nur anmerken, noch gehört, dass ja gerade sich das 40-jährige Jubiläum von Bochum, dem vierten Album von Herbert Grönemeyer, diesen totalen Knaller, der irgendwie 2 Jahre in den deutschen Charts war, mit einer Platte, wo niemand die Texte verstehen konnte. Also ich habe das natürlich auch gehört damals, als das rauskam.
Was war da zum Beispiel drauf? Kannst du da gerade irgendwie ein Beispiel?
Mit einem Namen.
Ah ja, okay. Ja, ja,
Geborgenheit. Mir war ich heimlich.
Wow.
Bei all der guten Laune fällt aber eines auf. Aus Dresden selbst sind nur wenige Autorinnen und Autoren eingeladen. Wo ist zum Beispiel Uwe Tellkamp? Programmchef Helge Pfannenschmidt sagt, der sei in der Stadt schon präsent genug. Man wolle vielmehr das nach Dresden holen, was hier nicht so oft stattfinde. Und?
Muss ich auch schlicht sagen, es interessiert uns als Literatur nicht sonderlich. Also wir haben das erlebt, wir stehen mit unserer Werbung irgendwo und dann kommt jemand und sagt, ja, und den Tellkamp lade nicht ein, der ist euch zu unbequem. Und da können wir nur sagen, wir würden den einladen, wenn er was Interessantes anzubieten hat. Aus unserer Sicht gibt's in der Gegenwartsliteratur sehr viel tollere, sehr viel spannendere Stimmen als ihn.
Diese spannenderen Stimmen kommen dabei zum Großteil aus Berlin. Als der Autor Daniel Schreiber mit Hengame Yagobi Farah und Sophia Fritz auf der Bühne sitzt, erinnert das Gespräch streckenweise an eine gemeinsame Therapiesitzung. Etwa als er davon spricht, wie leicht ihm inzwischen die Form des persönlichen Essays fällt. Da kenne er die Tricks und Tücken des Schreibens. Anders sei es mit dem Roman, an dem er gerade schreibe.
Bisher habe ich immer das Gefühl zu scheitern. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch, weil ich habe eine Idee und auch den Glauben, dass es möglich sein muss, dieses Buch zu schreiben. Und de facto bin ich nicht dazu in der Lage. Und ihr beide habt tolle Romane geschrieben. Und ihr wart beide auch sehr jung, als ihr diese Romane geschrieben habt. Und ich bin immer wahnsinnig beeindruckt, wenn sowas passiert. Genau, und ich frage mich, ob ich mit diesem Widerspruch halt leben lernen muss und vielleicht auch einen schlechten Roman schreiben muss.
So ermüdend solche Einblicke in die Gefühlswelt von Star-Autorinnen und Autoren manchmal auch sein mögen, ermöglicht gerade dieser intime Rahmen ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir uns verorten, so auch der Titel der Veranstaltung. Wie hier bei Hengame Yagobi Farah, als die Frage beantwortet wird, wann ein Gefühl der Entwurzelung besteht.
Also ich fühle mich grundsätzlich nicht verwurzelt. Das ist für mich, also ich bin ja kein Baum. Oder es hat für mich so irgendwie so dieses so, wo sind deine Wurzeln oder so. Das hat für mich so einen völkischen Vibe. Deswegen ist es für mich gar nicht so, dass ich sage, okay, hier schlage ich meine Wurzeln. Aber es gibt natürlich Orte oder Situationen, in denen ich mich alienated fühle. Und ich würde sagen, das sind Orte, die sich zusammenfassen lassen als Umgebungen, in denen es so einen Konsens der grundsätzlichen Feindseligkeit gibt.
Von dieser grundsätzlichen Feindseligkeit ist an diesem Wochenende nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Zum Widerstand gehört Freude, sagt Yagobi Farah später und fasst damit zusammen, was das inoffizielle Motto des diesjährigen Dresdner Literaturfestivals sein könnte.
Nils Schniederjahn berichtete vom Literaturfestival Dresden, das am Wochenende zum 16. Mal stattgefunden hat.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1997 hat die kanadische Lyrikerin Anne Michaels ihren ersten Roman herausgebracht und gleich damit einen weltweiten Bestseller gelandet. In 30 Sprachen ist das Buch übersetzt worden. Fluchtstücke heißt es und es erzählt vom Schicksal eines Jungen, der im Nationalsozialismus seine ganze Familie verliert. An Geschichte, an das Erinnern und die Suche nach Wahrheit scheint Anne Michaels in ihrem neuen Roman wieder anzuknüpfen. Zeitpfade ist der Titel und das Buch ist auch für den Booker Prize nominiert und Edelgard Abenstein hat es für uns gelesen. Frau Abenstein, worum geht's? Von welchem Teil der jüngeren Geschichte erzählt Anne Michaels?
Zeitpfade ist ein Familienroman, der vier Generationen umspannt. Am Anfang steht Helena, eine Künstlerin, die nicht recht an ihre Begabung glaubt, bis ein berühmter Maler, dem sie Modell sitzt, ihr schlagartig kündigt, als er bemerkt, dass ihre Kunst doch etwas taugt. Da ist ihr Ehemann John, so hebt die ganze Geschichte an, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Und er überlebt dort nur aus Glück natürlicherweise. Und dann, dank der Erinnerung an diese Liebe zu Hause, zu Helena, dann ist da deren Tochter, die Ärztin wird, mit ihrer großen Liebe auch einem lombardischen Mützenmacher, der nach England gezogen ist. Mit dem zusammen zieht sie in die Kriegsgebiete der Welt, ebenso wie deren gemeinsame Tochter. Die folgt den Ärzten ohne Grenzen an der Seite eines Mannes, einem Kriegsreporter. Also, wir haben sehr viel Krieg, aber wir haben eben auch die Liebe.
Ich wollte gerade sagen, das klingt ja, als ob es vor allem um Beziehungen, um Liebe geht in dem Buch.
Ja, das ist tatsächlich ein großer Liebesroman, wenn man so möchte, weil die Liebe, das wird behauptet, ein Leben lang hält bei diesen Figuren. Sie sind plötzlich ineinander verliebt. Also die schlägt immer ein wie der Blitz, wie es sich so gehört. Und dann aber kommen natürlich die Unbill des Lebens und die Abgründe und so weiter. Und da trägt die Liebe wie eine große Brücke über all die Fairnisse hinweg. Also das ist ein bisschen, oder sagen wir mal, ganz stark idealisiert. Aber trotzdem ist es, ja, bei aller Sentimentalität, die daraus auch erwächst, ist es doch ziemlich beeindruckend, wie die Leute das so machen. Und darüber hinaus gibt es das Moment des Erinnerns. Also die Menschen leben natürlich auch in Trauer, wenn der Geliebte verstorben ist. Das heißt, der Tod spielt eine Rolle und die Liebe geht auch über den Tod hinaus. Also auch sehr sentimentgeladen. Und da gibt es ganz wunderbare Beispiele, die sie findet, Michaels findet. Zum Beispiel Strickerinnen an der Westküste Englands, die, wenn ihre Matrosenmänner davonziehen, in Pullover stricken mit eingestricktem Fehlercode, sodass man im Todesfall des Matrosen sie ausfindig machen kann. Und das bedeutet, dass es eine Vereinigung dann aus dem Jenseits heraus gibt. Also mit anderen Worten, was Michaels da tut, indem sie solche Geschichten aufspürt, die eigentlich mit den Hauptfiguren gar nichts zu tun haben, das sind dann so eine Art Kassibe aus dem Jenseits, wenn man möchte, oder ins Jenseits hinein, was die Liebe eben mit ihrer überirdischen Kraft zu leisten vermag.
Aber wie erzählt sie das? Das hat ja doch auch, wenn es so ein bisschen unrealistisch ist, würde ich mal sagen, die Gefahr, dass das auch in den Kitsch reinrutscht. Jetzt ist Anne Michaels ja Lyrikerin. Merkt man das denn? Ist das sehr poetisch erzählt?
Ja, sie ist eine Lyrikerin. Sie hat wunderbare Bilder, zum Beispiel das Meer vergleicht sie mit der Erinnerung. Und sie sagt dazu, dass dort die Flüchtigkeit der Form, die Form selber ist. Also es sind schöne und auch zum Teil sehr kluge Bilder, aber sie haben ganz recht, da ist der Kitsch immer sehr benachbart. Das Klischee auch und das Pathos ist nicht fern. Das konnten wir ja auch schon bei den Fluchtstücken erleben, mussten wir auch erleben. So schön die Geschichte dort erfunden war, war ja eine erfundene Holocaust-Geschichte, so pathetisch war sie dann letztlich doch. Und so ist es auch bei den Zeitpfaden. Was sie ins Zentrum stellt, ist neben der Liebe und der Kraft der Erinnerung auch die Flüchtigkeit und die Vergänglichkeit des Lebens natürlich. Und deswegen sind ihre Protagonisten gerne Fotografen. Das ist ja das Medium, das für die Flüchtigkeit oder das Festhalten des flüchtigen Moments erfunden wurde oder dagegen, damit man eben eine Ewigkeit gegen die Vergänglichkeit setzen kann. Das ist ganz klug gewählt, natürlich, aber auch nichts Neues, selbstverständlich. Sie ist eine, ja, einerseits eine Romanschriftstellerin ist sie schon, aber sie ist außerordentlich sprunghaft. Sie kann nicht so richtig den Stoff komponieren. Die einzelnen Geschichten stehen sehr hübsch nebeneinander. Also wie beispielsweise der Zufall einschlägt in das Leben, bevor man sich kennenlernt, wie lange es dauert, dass man um sich herum sich immer zu verpassen kann, um dann eben so coup de foudre-artig aufeinander zuzufallen. Das ist sehr schön choreografisch gebaut oft, aber es führt dann doch zu einem sehr diffusen und, man kann positiv sagen, assoziativen Schreiben. Aber es ist doch letztlich eine Art von, ja, pathosgeladener, mitunter von großen Überraschungen getragenen, ja, eine doch nicht unlohnende Lektüre.
Sagt Edelgard Abenstein über den neuen Roman von Anne Michaels, Zeitpfade heißt das Buch, aus dem Englischen übersetzt hat es Patricia Kloboschitzki. Erschienen ist es im Berlin Verlag und es kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Melanie Ertel. Ich lese ein sehr spannendes Buch, nämlich Morgenland von Stefan Ababanel. Das ist das erste Buch, das ich von ihm lese, bin eher per Zufall draufgestoßen mit dem ganzen Palästina-Israel-Dilemma momentan. Also es geht um eine junge Frau, die Lydia, die in Palästina geboren ist. Nachkriegszeit, 1946 spielt das Buch. Und hat auch einen Bezug zu hier, der Gegend. Die reist nämlich in einem Spezialauftrag nach Deutschland, kommt da einerseits nach Berlin, andererseits aber auch in die Nähe von Wolfratshausen in Föhrenwald, dieses Flüchtlingslager. Und ich bin noch nicht ganz durch, deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber hilft auf jeden Fall, die ganze Geschichte auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und zu verstehen.
Melanie Ertel liest am Starnberger See den Roman Morgenland von Stefan Ababanel, erschienen bei Heine als Taschenbuch mit 464 Seiten für 9,99 Euro. Japanische Keramikmeister oder auch Ofenbau, aber vor allem auch die Missverständnisse, die zwischen zwei Kulturen entstehen. Davon hat Japan-Kenner Christoph Peters immer wieder wunderbar in seinen Romanen erzählt. Aber jetzt hat er sich ein paar Jahre ganz der deutschen Gegenwart gewidmet. In einer Romantrilogie, deren dritter Teil jetzt erschienen ist unter dem Titel Innerstädtischer Tod. Und ich freue mich, dass Christoph Peters jetzt damit hier ist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Diese Trilogie, die ist ja, ich fange mal wirklich damit an, wie so eine Art zeitgenössisches Echo auf eine andere ganz berühmte Trilogie, nämlich die sogenannte Trilogie des Scheiterns von Wolfgang Köppen. Und Sie haben ja 2018 den Köppen-Preis bekommen. War das der Auslöser oder wie kam das, sich so intensiv mit dem Werk eines Kollegen auseinandersetzen zu wollen?
Ja, das war tatsächlich, als ich den Köppen-Preis bekommen habe, musste ich seine Bücher nochmal lesen, weil ich darüber reden sollte. Und dann habe ich vor allen Dingen das Treibhaus als so gegenwärtig und gleichzeitig als so einen fernen Spiegel empfunden, dass ich gedacht habe, damit müsste ich mich mal beschäftigen. Gleichzeitig habe ich gedacht, so Romane, die direkt im Berliner Politik- und Medienbetrieb spielen, gibt's gar nicht. Und da ich schon länger eine Figur im Hinterkopf hatte, die ich da so implementieren wollte in dieses Soziotop, habe ich gedacht, es wäre auch interessant, mal die Gegenwart von jetzt mit dieser Gegenwart aus den frühen 50er Jahren in ein Spiegelbildverhältnis zu setzen und zu gucken, was hat sich verändert, was ist gleich geblieben, wie denken Figuren heute über bestimmte Dinge, Sind wir überhaupt noch die gleichen Menschen im gleichen Land oder ist alles so anders geworden, dass man kaum noch versteht, was die in den 50er Jahren gedacht haben?
Aber es ist ja sehr, sehr zeitgemäß. Es fängt am 9. November 2022 an, wie alle diese Romane. Ist auch irgendwie eine lustige Geschichte, weil das ist ja so ein geschichtsträchtiges Datum, hat aber damit überhaupt nichts zu tun.
Ja, es hat sich für mich tatsächlich per Zufall ergeben. Ich wollte gar nicht so ein geschichtsträchtiges Datum haben, sondern ich habe so meine Arbeitsrhythmen. Ich arbeite ja eigentlich immer und dann sehe ich irgendwann, dann und dann wird vermutlich der nächste Roman anfangen. Und ich hatte mir überlegt, ich möchte diesen Roman an dem Tag spielen lassen, an dem ich beginne, ihn zu schreiben. Und dann wusste ich, das wird jetzt dieser 9. November sein, hatte aber über 9. November gar nicht nachgedacht. Und habe dann morgens den Deutschlandfunk eingeschaltet und die Nachrichtensendung aufgezeichnet. Bin dann in den Kiosk gegangen und habe den ganzen Packen Zeitungen und Magazine gekauft, damit ich das sozusagen als potenzielles Collagematerial zur Verfügung hatte. Und realisierte dann, ich bin an so einem super geschichtsträchtigen Tag. Aha. Und das war mir eigentlich gar nicht recht, weil ich wollte es eigentlich lieber eine Nummer unterspielter haben. Und dann stellte sich aber doch irgendwie heraus, dass eben dieser 9. November, obwohl er so wichtig ist, ja, dadurch, dass er kein gesetzlicher Feiertag ist, irgendwie auch für die meisten Leute dann an dem Tag keine wirkliche Rolle spielt, obwohl irgendwie hier und da was in der Zeitung kommt und was im Radio gesendet wird darüber und irgendwie in den Tagesschau dann auch an die entsprechenden Erinnerungsveranstaltungen erinnert wird.
Und jetzt in innerstädtischer Tod sind wir an diesem 9. November 22 in Berlin. Es geht um einen Künstler, Fabian Kolb, der soll in Berlin eine Riesenausstellung haben, also für ihn riesig in einer ganz renommierten Galerie. Das ist ja bei Wolfgang Köln in Tod in Rom, ein Komponist. Ist das auch, weil Sie selbst ja aus der Kunst kommen, dass Sie das in diesen Kunstbetrieb verlegt haben?
Ja, ich wollte lieber in den Kunstbetrieb als in den Musikbetrieb, weil ich aus irgendwelchen Gründen keine richtig, so Musikerromane, das liegt mir irgendwie nicht, schon als Leser nicht. Und Künstlerromane, das interessiert mich, das hat mich auch als Leser immer interessiert. Und in der Szene kenne ich mich natürlich viel, viel besser aus, auch wie die Produktionsprozesse sind, weil ich ja selber Malerei studiert habe und irgendwie viele Künstlerfreunde habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich besser und damit komme ich vom Gesellschaftlichen her auch in andere Räume als jetzt in das entweder sehr avantgardistische oder sehr konservative Klassikpublikum. Also das Kunstpublikum, was auf zeitgenössische Vernissagen geht, ist irgendwie völlig anders und die fand ich jetzt als Hintergrund oder Neben- oder Hauptnebenfiguren auch spannender als jetzt ein klassisches Konzertpublikum.
Und auch da ist man gleich mitten in der Gegenwart. Es gibt da nämlich, darf man vielleicht verraten, einen riesen MeToo-Skandal gegen den Galeristen. Da musste ich auch gerade, als wir mit Marlene Strerowitz verbunden waren, dran denken, als sie sagte, die Krise des Mannes, die spielt auch eine Rolle bei diesen ganzen Erstarken der Rechten. Haben Sie da mitgehört?
Ja, ich meine, die Krise des Mannes ist jetzt auch nichts ganz Neues. Als ich Zivildienst gemacht habe in den 80er Jahren, gab es in der katholischen Hochschulgemeinde in Mainz schon Männergruppen, die die Männer dazu bringen sollten, ihre Emotionen genauer wahrzunehmen, besser darüber zu reden, ihr Kommunikationsverhalten zu ändern. Da gab es schon irgendwie Wunibald Müller und ich weiß nicht, eine ganze Reihe von Autoren, die über den neuen Mann philosophierten. Dann geriet das so ein bisschen in Vergessenheit. Jetzt ist es plötzlich wieder ganz stark da. Für mich ist es nicht so richtig so ein Thema. Ich sehe das wohl, dass das überall diskutiert und verhandelt wird.
Und aber es ist ganz stark in dem Roman eigentlich. Ja, alle Figuren, alle männlichen, die vorkommen, habe ich zumindest so gelesen, sind in einer totalen Krise. Ja. Der Künstler, dann der Pfarrer, der auftritt, ja, ja. Und vor allem natürlich Hermann Karius, auf den müssen wir ja unbedingt kommen. Das ist eine ganz irre Figur in diesem Roman, ein Chefideologe der neuen Rechten im Bundestag, mit 70er. Also der ist so mitten aus der Realität gegriffen. Man denkt natürlich sofort an real existierende Personen, also Alexander Gauland spukte mir sofort durch den Kopf. Da habe ich mich gefragt, darf man sowas eigentlich überhaupt so nah an einer echten Person erzählen?
Naja, was heißt schon so nah? Ich meine, Hermann Karius kommt aus Krefeld, er ist Historiker, er hat eine völlig andere Biografie als Hermann Gauland, Alexander Gauland. Und
trotzdem denkt man sofort, der ist es.
Man denkt sofort an ihn, weil er einen Tweetsacko hat, das hat der Prinz Reuß auch. Also das ist natürlich in bestimmten konservativen Kreisen, trägt man halt Tweetsacko. Ein Spaß ist natürlich, dass Hermann Karius eine Forellenkrawatte trägt, aber die muss er auch haben, weil ihm ein Kater hinterherläuft. Das ist irgendwie so ein bisschen ein symbolischer Scherz. Aber auch Krawatten tragen in einem bestimmten altkonservativen Kreisen die Leute immer, ob da jetzt Tiere drauf sind oder Bücher oder so, ist nochmal eine andere Frage. Und also ich weiß nicht, was man darf. Ich glaube, dadurch, dass die Figur doch dann sehr starkes Eigenleben entwickelt und in vielerlei Hinsicht eine andere Geschichte hat als Gauland, kann man das, glaube ich, machen. Ich meine, Figuren basieren immer auf irgendwelchen Erfahrungen, die man macht, und man baut sie zusammen und dann entwickeln sie ihre Eigengesetzlichkeit und ihr Eigenleben. Und ich habe ja keine von irgendwelchen potenziellen Vorbildfiguren jemals irgendwie kennengelernt, sondern ich habe alles Mögliche, was sich im Kopf dann zusammensetzt, und dann operieren die Figuren autonom.
Und sie erzählen ja quasi aus dem Kopf einzelner Figuren heraus, also auch dieser Hermann Karius. Man ist quasi mittendrin in seinen doch oft recht kruden, auch völkischen Gedanken. Wie haben Sie sich da so reingeschafft? Das ist ja auch ziemlich unsympathisch einerseits, was er denkt, aber gleichzeitig tut er einem auch irgendwie leid. Also er ist ganz toll ambivalent gezeichnet.
Also ich gehe in solche Figuren immer eigentlich rein wie ein Ethnologe. Mich interessiert erstmal, was geht im Kopf eines neurechten Politikers vor, so wie mich vor vielen, vielen Jahren interessiert hat in Zimmer in Haus des Krieges, was geht im Kopf eines terroristischen Islamisten vor sich. Und ich versuche so vorurteilslos wie möglich da ranzugehen. Dann lese ich natürlich alles Mögliche an Büchern aus Perspektive der neuen Rechten, höre mir Interviews an, gucke irgendwie Diskussionen, Bundestagsreden, alles das, und versuche dann aber erstmal nicht gleich mit dem Abwehrreflex, sondern mit der Neugierde des Ethnologen mir das anzugucken und so tief wie möglich dann beim Erzählen in diese Gedankenwelt auch hineinzugehen. Und dabei stellt man dann eben plötzlich unter Umständen auch fest, dass ja wahnsinnig vieles von diesem neurechten, altrechten Gedankengut längstens bis in die bürgerliche Mitte vorgedrungen ist. Und wenn man dann ganz genau und präzise bei sich selber guckt, merkt man, dass bestimmte Reflexe irgendwie, wenn man dann mal die 50 hinter sich hat, im Rahmen des aufkeimenden Alterskonservatismus plötzlich auch gar nicht mehr so entsetzlich sind, wie man sie mit 25 gefunden hätte. Und man ist plötzlich über sich selbst erschrocken. Und gleichzeitig würde ich immer davon ausgehen, die meisten Menschen sind erstmal nicht grundböse, sondern sie haben ihre inneren Dramen und ihre inneren Nöte, und die gehören natürlich, wenn ich so eine Figur umfänglich literarisch betrachte und nicht nur als irgendwie Pappkameraden für meine eigenen Gegenpositionen, dann gehören die eben in so einen Roman mit rein, und dann kann es eben auch passieren, dass man beim Schreiben merkt, dass einen so eine Figur plötzlich anrührt oder bewegt oder irgendwie vielleicht auch leid tut oder so.
Und man sieht auch ganz schön, dass die anderen ja auch nicht nur gute Menschen sind. Also es geht ja auch um, der Bruder von Hermann Karius hat so eine Krefelder Krawattenmanufaktur, die ein bisschen am Absinken ist. Aber, und alle verachten eigentlich diesen Onkel. Aber wenn es dann darum gehen würde, dass man vielleicht mit Russland Geschäfte machen kann über ihn, dann wäre es dann doch ganz nett eigentlich.
Ja, ich meine, ich habe natürlich einen ganz grundsätzlichen Zweifel. Ich war 9 Jahre in einem katholischen Jungeninternat und habe viele Predigten in meinem Leben gehört von allen möglichen Leuten. Und ich habe so einen ganz großen Zweifel, wenn Leute mit zu hohem moralischen Anspruch öffentlich auftreten. Meistens finden sich dahinter Brüche und Risse. Und dafür bin ich als Autor natürlich sozusagen spezialisiert, diese Brüche und Risse auszuleuten. Bei allen, auch bei denen, die scheinbar gut sind, oft gerade bei denen, die scheinbar gut sind. Ich meine, ein Großteil der Empörung über die Missbrauchsskandale basiert ja auch auf der Differenz zwischen Predigt und Praxis in weiten Teilen der kirchlichen Seelsorge und so. Und trotzdem hat man natürlich auch da unglaublich gute und sympathische und mitfühlende Menschen und so. Und mich interessieren eigentlich immer die Ambivalenzen in den Figuren. Also die Guten, wenn ich da genauer hingucke, haben ihre Risse, und die Schlechten haben vielleicht irgendwie ihre guten Seiten oder ihre charakterlich nachvollziehbaren Aspekte.
Jetzt ist dieser Roman unglaublich schnell erzählt. Das sind immer, wie gesagt, man ist in den Personen, in ihrem Denken drin. Es gibt schnelle Schnitte, fast so ein bisschen filmisch. Ist das eigentlich auch eine Technik, die von Wolfgang Köppen herkommt?
Das ist tatsächlich das, was mich irgendwie auf der handwerklichen Ebene interessiert hat, als ich beschlossen habe, diese Köppen-Romane quasi als Hintergrundfolie für meine eigenen Gegenwartsromane zu nehmen. Dass eben Köppen Anfang der 50er Jahre die Entwicklungen der hochmodernen Literatur, die ja weiter zurückgehen, auf Joyce und Leute wie Döblin, Dos Passos irgendwie zurückgehen, dass er die in die Nachkriegsliteratur quasi wieder eingeführt hat und diese ganzen Techniken des inneren Monologs, der schnellen Schnitte, der Collage, der starken Rhythmisierung von Sprache, die so ein bisschen über das neue Deutsche erzählen und die Orientierung an amerikanischen Traditionen der späteren Gegenwart hinten rübergefallen sind, dass ich noch mal gucken wollte, kann man mit denen eigentlich heute als Autor noch arbeiten und was bekomme ich für einen Ausdruckswert, wenn ich wieder diese nicht linearen oder nicht monoperspektivischen Erzählweisen nutze, dann bekomme ich plötzlich einen ganz anderen Blick auf Gesellschaft und auch eine ganz andere Möglichkeit, in Figuren und Wahrnehmungen und Köpfe reinzugehen, als ich das bei einem normalen, autorialen Erzählen irgendwie habe.
Und lässt sich das noch weiter drehen oder ist diese Trilogie jetzt damit abgeschlossen? Es wäre ja auch eigentlich ganz witzig, aus der Trilogie eine Quadrologie zu machen. Die politische Lage wird es ja hergeben.
Ja, also dieses Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich habe jetzt ein größeres autofiktionales Dingen in der Mache, was jetzt als nächstes vermutlich erscheinen wird. Da geht es auf ganz andere Weise auch multiperspektivisch ans Eingemachte. Und aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so über 3 oder 4 Jahre mir nochmal einen ganz anderen Ort wähle und dort nochmal versuche, mit einem völlig anderen Personal 5 Jahre später, 3 Jahre später wieder so auf eine ähnliche Weise in die Gegenwart reinzugehen. Also es ist durchaus etwas, sozusagen der Tagesroman, was mich möglicherweise noch länger begleiten wird, je nachdem, wie viel Zeit mir noch bleibt, alles Mögliche zu schreiben.
Aber Japan ist erstmal stillgelegt.
Naja, Japan ist nicht so stillgelegt, wie man denkt. Da arbeitet auch alles Mögliche im Hintergrund. Bei mir arbeiten immer ganz, ganz viele Geschichten im Hintergrund und ich entscheide dann eigentlich immer, wenn ein Buch fertig ist, was ich als nächstes mache. Das weiß ich oft jetzt noch gar nicht, weil die nicht in der Reihenfolge des Aufkommens der Ideen schreibreif sind, sondern plötzlich weiß ich, wenn dieses fertig ist, als nächstes mache ich das, obwohl das jetzt irgendwie vielleicht erst seit 5 Jahren in der Pipeline ist. Manchmal kann es aber auch passieren, dass ich dann plötzlich sage, jetzt muss ich dieses Ding schreiben, an dem ich schon 25 Jahre nachdenke.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt und jetzt gibt es ja erstmal Innerstädtischer Tod zu lesen. Danke, Christoph Peters.
Danke.
Vielen Dank für dieses Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Und der Roman Innerstädtischer Tod ist beim Luchterhand Verlag erschienen. Das Buch hat 304 Seiten und kostet 24 Euro.